Ja, ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsversammlung unter dem Thema Solus Christus, Christus, das Ziel des Gesetzes. Zu diesem wichtigen Thema spricht heute Nachmittag Bruder Jens Döhling. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den 17. Vers. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, da sagt Jesus, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich möchte beten und soweit es geht, wollen wir uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Nachmittagsstunde, wo wir wieder unter deinem Wort zusammen sein dürfen. Gib unserem Bruder Kraft und Vollmacht, dich groß zu machen. Du bist des Gesetzes Ziel, Gesetzes Ende, aber nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und so möchtest du uns dies auch heute Nachmittag verdeutlichen, was es damit auf sich hat. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich haben. Und wir wollen bei dir bleiben. Dazu möge auch die Nachmittagsstunde dienen. Amen. Wir hören auch gleich auf die Botschaft.
Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich freue mich darüber, dass wir die Gelegenheit doch dieses Jahr wieder haben, zusammen unter Gottes Wort hier zu sein. Das war ja letztes Jahr ein ziemliches Zittern und Bangen und dann kam dieser 1. November und es kam eine weitere Schließung auch der Freizeit. Umso mehr freue ich mich darüber, dass der Herr uns das dieses Jahr wieder schenkt. Ich meine, das so sagen zu können aus den 20 Monaten, die hinter uns liegen, dass wir gut beraten sind, neu, klar und ohne etwas weiteres dazu das Evangelium von Jesus Christus in die Mitte zu stellen und in den Blick zu fassen. Und ich würde gerne zu Beginn noch mal kurz mit uns beten, dass der Herr das schenkt, dass ich vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann. Lieber Herr Jesus Christus, nun haben wir Monate der menschlichen Ohnmacht erlebt, teilweise haben wir sie in den Knochen. Viel Ratlosigkeit war da und ist da. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du Herr bist. Wir sind nicht in der Hand der Umstände. Die Umstände sind in deiner Hand. Du wirst tun, was deinem heiligen Namen und deiner Ehre gemäß ist. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns dafür die Augen öffnest und dass du uns als deine Kinder in deine Hand nimmst, um dir dazu mitzudienen. Wir brauchen es, dass du uns deine handelnde Macht, deine Güte neu zuwendest, damit wir statt auf dem Berg sind für eine Welt, in der kein Licht mehr brennt, für Menschen, die Licht brauchen. Lass diese Tage dazu dienen, dass du uns groß wirst, Herr, dass du an uns und in uns tun kannst, was dir gefällt und unseren Blick, unsere Herzen auf dich richtest, in dir festmachst. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe, du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, diese Überschrift, Christus, das Ziel des Gesetzes, das scheint mir persönlich in den Gemeinden nicht immer so ganz so klar, wie es wünschenswert wäre. Zumal wer aus der reformierten Tradition kommt, wie wir im Siegerland, der hat da hier und da seine Last mit, dass die Erfüllung des Gesetzes als Auftrag an die Christen zurückkommt, nachdem sie am Kreuz waren. Da werden aber doch wieder durchaus Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten aufgeladen. Bisweilen führt das dazu, dass man eine Haltung einnimmt, in der Christus und sein Opfer von Golgatha dann nicht mehr alleine alles ist, dass sich da so eine Art Katholizismus durch die Hintertür wieder einschleicht. Christus, ja, aber dann muss ich da Werke des Gesetzes noch beitun, damit ich in meinem Leben perfektioniere, was Christus vielleicht ungenügend getan hat. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen die Tradition der strammen russlanddeutschen Brüder kennt, da sagte mir mal jemand, leider wäre es bei ihnen oftmals so, dass die Gnade zum Kreuz hinruft, aber sobald du am Kreuz warst, gibt es nur noch Gesetz. Und wenn du das nicht halten kannst, dann hast du gelitten. Wer will das tragen? Wer kann das tragen? Wer kann daran dann noch festhalten, was Bruder Keim heute Morgen ausgelegt hat, dass das Evangelium uns zur Freude befreit und dass wir Eigentum Jesu Christi sein dürfen und dadurch die Freude an ihm haben, die unsere Lebenskraft ist. Paulus hatte diese Fragestellung auch schon. Daraus lernen wir, dass diese Fragen so alt sind wie die Gemeinde selber. Deswegen hat er den Galaterbrief geschrieben. Und wer das mal ein bisschen aufmerksam verfolgt im Galaterbrief, der stößt am Ende an eine sehr bemerkenswerte Stelle. Das darf man, glaube ich, so verstehen, wie wenn ich jetzt hier anfangen würde, euch einen Brief zu schreiben und dann entziffert bitte mal meine Sauklaue und darunter schreibe, entschuldigt mich, es musste leider sein, ich hatte keine Zeit, auf meine Mitarbeiter zu warten. Das ist ein zu heißes Eisen. Die Sache ist zu wichtig. Wenn bei euch jetzt jüdische Prediger wiederkommen und neben Christus das Gesetz wieder daneben stellen und sagen, ja Christus, das ist ja alles schön und gut, aber dann muss noch das und das. Unsere Gemeinden sind keineswegs frei davon, jedenfalls nicht so frei, wie wir immer meinen, dass wir wären, dass sich irgendwelche Christus- und Theologien einschleichen, die uns das Evangelium schmälern. Denn jedes Mal, wenn ich so einem Und hinterhergehe, wäre oder wenn ich es täte, würde ich automatisch bei der Frage landen, wann ist das Und denn mal erfüllt? Wenn ich im Katholizismus unterwegs bin und muss mit der Lehre leben, dass meine Werke dazu ausreichen müssen, ja, mich aus dem Fegefeuer heraus zu katapultieren, dann stehe ich vor der Frage, wann ist das denn erfüllt? Wann habe ich denn 90% dessen getan, was ich tun muss? Woher weiß ich eigentlich, wie viel 90% sind? Und wie viel kriege ich von meinem Zähler zurückgestellt, wenn ich wieder in Sünde falle? Das sind ja religiöse Lasten, die mich oder Menschen, die in ihnen gefangen sind, zum Hamster im Laufrad machen. Des Strampelns wird kein Ende sein. Irgendwann ist der Hamster aber so kaputt, dass er aus dem Laufrad rausfällt und hebe ich gleich auf und nicht mehr kann und möglicherweise dann auch sagt, dieses Evangelium, von dem ihr da redet, das gibt's ja gar nicht. Ich war jetzt jahrelang im Hamsterrad unterwegs. Ich habe im Hamsterrad kein Evangelium gefunden. Wo habt ihr denn eins? Und das, was ihr da von mir verlangt, das kann ich nicht halten. Da komme ich nicht weiter. Das führt mich zu nichts hin. Also geht doch da, wo ihr sagt, es gäbe einen Weg zu Gott, gar keinen Weg. Und hier landen wir bei dem, was der Galaterbrief zur Bedeutung des Gesetzes, ich bleibe erst noch mal bei dem Begriff Gesetz, sagt. Dieses Gesetz weist auf das hin, wozu wir berufen sind, was wir erreichen können, was wir erreichen sollen. Dieses Gesetz weist nicht nur, es führt sogar. Im Galaterbrief erklärt Paulus die Funktion des Gesetzes. Er reißt ja erstmal heilsgeschichtlich den Horizont auf, wenn er davon redet, das Gesetz ist 430 Jahre nach der Verheißung an den gläubigen Abraham dazugekommen. Dann sagt er, ja, was soll uns nun aber das Gesetz? Es ist ein Pädagoge. Derselbe Paulus, der im Römerbrief gesagt hat, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, der wird jetzt im Galaterbrief vermutlich nicht anfangen, das Gesetz zu kritisieren. Aber er muss ja dann die Frage beantworten, inwieweit ist es heilig, gerecht und gut, in welcher Funktion? Und er sagt, in der Funktion des Pädagogen. Es erzieht und es führt hin. Der ursprüngliche Begriff Pädagoge war ein etwas anderer als der, den wir heute haben. Das war nicht in erster Linie der Lehrer, das war in erster Linie der Sklave, der den Auftrag hatte, die Söhne des Hauses zu ihrem Lehrer hinzuführen und von ihrem Lehrer wieder nach Hause zu bringen. Der Knabenführer. Deswegen sagt Paulus auch, liebe Galater, wenn ihr das Gesetz zu etwas anderem macht als zu dem Pädagogen, der ein heiliges, gerechtes und gutes Werk tut, aber eben in dem, was er tut, nicht in dem, was er nicht tut. Wenn ihr das Gesetz zu etwas anderes macht, dann schickt ihr die Knaben, die der Knabenführer führen soll, wieder ins Hamsterrad. Es ist ja eine etwas paradoxe Situation, sich vorzustellen, der Pädagoge hat die Schüler zum Lehrer gebracht, und dann sagen die Schüler, jetzt müssen wir aber wieder zum Pädagogen zurückgehen. Dann sagt der Pädagoge wieder, nö, müsst ihr gar nicht. Ich habe euch dahin gebracht, wo ich euch hinbringen sollte. Jetzt seid ihr beim Lehrer. Ja, aber wir müssen noch zum Pädagogen zurückgehen. Mir ist das mal so als Beispiel vor Augen gekommen. Wir könnten bei uns zu Hause vor unserem Haus ein Schild an die Straße stellen, da steht drauf Burbach 4 Kilometer. Das wäre eine völlig richtige Angabe. Und würde man diesem Schild folgen, käme man nach 4 Kilometern nach Burbach. Was ist also der Sinn dieses Schildes? Der Sinn ist sicher nicht, dass sich eine Menschentraube vor dem Schild bildet, und dass diese Menschentraube sich gegenseitig zuraunt, ach, guck mal, Burbach 4 Kilometer, und der andere antwortet, ja, Burbach 4 Kilometer. Und keiner folgt dem, was das Schild eigentlich will, und guckt mal in die Richtung, in die der Pfeil deutet, und macht sich auf den Weg, dass er nach 4 Kilometern auch nach Burbach hinkommt. Dann hätte dieses Schild die Bedeutung, die es hat, nicht entfaltet. Und die Menschen, die dieses Schild sehen und kennen, wären seiner Bedeutung nicht gefolgt und wären nicht zum Ziel gekommen. Sie sollen aber zum Ziel kommen. Und hier würde ich gerne bei Römer 10, Vers 4, wo die Überschrift ja hier ist, mit euch über eine etwas abweichende Übersetzung nachdenken. Keine Angst, das ist vom Griechischen her legitim. Da übersetzt der klassische Luthertext, Christus ist des Gesetzes Ende. Nun haben wir im Deutschen dieses Wort Ende als etwas sehr Festgelegtes. Und meistens ist es von seiner Bedeutung her doch nicht eigentlich positiv. Das griechische Wort Telos bedeutet aber eben nicht nur Ende, es bedeutet Ziel. Und ein Ziel ist etwas ungeheuer Positives, etwas Lohnendes, etwas, zu dem man hin will. Ein Ziel ist etwas, das einen Weg sinnvoll macht. Wenn man weiß, am Ende eines Weges ist ein klares Ziel, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn auf dem Weg Steine sind oder wenn man mal einen Berg rauf muss. Man hat ja das Ziel. Wenn am Ende dieses Wegs nur ein Ende ist, dann stellt sich ja die Frage, wofür soll ich diesen Weg eigentlich unter meine Füße nehmen? Der führt ja doch nur zu einem Ende. Gottes Wort führt nicht zu einem Ende. Gottes Wort führt zu einem Ziel. Und auf dieses Ziel weist das Gesetz. Und auch hier möchte ich gerne darum werben, dass wir zurückkehren hinter die Septuaginta, zu dem, was da im Griechischen mit Nomos, mit Gesetz übersetzt wurde, nämlich zum hebräischen Torah. Da sind wir nicht beim Gesetz im Sinne eines Betonblocks, sondern dann sind wir bei der buchstäblichen Wegweisung, denn Torah bedeutet Wegweisung. Die wiederum ist natürlich gesetzt, insofern ist es ein Gesetz. Und die ist deswegen gesetzt, weil der Mensch, der in seiner Sünde tot ist, alleine einen Weg nicht finden und nicht gehen könnte. Also setzt Gott einen Weg und sagt dazu, das ist der Weg, den gehe. Und er setzt eine Wegweisung, damit der in Sünden tote Mensch diesen Weg auch finden kann. Gleichzeitig macht Gott aber deutlich, diese Wegweisung des alten Bundes, die ist noch nicht das Ziel, sondern sie ist eine Karte für euch dafür, dass ihr zu dem Ziel hinkommt, das Gott für euch hat. Dieses Ziel hat Gott schon früher formuliert, lange vor dem Sinai-Bund, sogar vor dem Abraham-Bund. Dieses Ziel hat Gott formuliert, als Adam und Eva sich für die Sünde entschieden hatten und den Garten verlassen mussten und natürlich auch vor der Frage standen, was wird jetzt? Was für eine Perspektive haben wir? Wie kann überhaupt noch irgendwas weitergehen? Gott antwortet, ich habe euch nicht geschaffen, um euch zu verderben. Ihr habt das Verderben gewählt. Ich werde aber euer Verderben beenden, indem ich dir, Eva, einen Nachkommen erwecke. Und dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Dabei, indem er das tut, wird die Schlange ihm das Gift der Sünde in die Ferse stechen und an diesem Gift der Sünde wird er sterben. Darin ist aber der Schlange der Kopf zertreten. Das tut dieser Nachkomme, indem er am Gift der Sünde stirbt. Und somit ist die Macht der Schlange beendet. Somit ist die Todeswirkung des Giftes beendet, weil der Nachkomme das alles auf sich genommen hat. Das durften schon Adam und Eva erwarten. Darauf durften sie ihre Hoffnung richten. Gott geht dann einen durchaus langen Weg, um zu diesem, seinem Ziel hinzukommen. Und auf diesem Weg setzt er einen Wegweiser, den er damit verbindet, dass er sich aus der Fülle der Nationen ein Volk herausruft, an dem er seinen heiligen Namen präsentieren, sein Wesen verherrlichen will und aus dem dieser sein Schlangenzertreter, Nachkomme dann kommen soll. Nur ist aber das Gesetz heilig, gerecht und gut. Ich sagte schon, in dem Sinne, den das Gesetz eben hat. Es tritt nicht als eigenständiger Weg der Erlösung auf. Es tritt auch heute nicht, wie man das hier und da schon mal hört, als Weg der Erlösung speziell für die Juden, neben den anderen Weg der Erlösung für die Heiden. Das Gesetz ist ein Wegweiser. Es weist auf den Weg, den man gehen kann, um an das Ziel Gottes zu kommen, das Ziel, um das es Gott geht, nämlich diesem Nachkommen Evas, der das Werk der Schlange beendet, der die Folgen der Sünde, des Todes und ihre Herrschaft in seinen Sieg verschlingt. Jeder, der sich dem Gesetz zuwendet, wird ja doch zu der Einsicht kommen müssen, diesen Sieg kann ich nicht erringen. Ich brauche aber diesen Sieg, sonst gibt es für mich keinen Weg zur Erlösung, zum Heil. Das war ja immer die These der Pharisäer, ja, das Gesetz ganz genau und nicht nur das Gesetz, sondern auch die Gesetze des ersten und des zweiten Zauns, damit nur ja nichts beschädigt werden kann vom Gesetz. Und wenn du das alles tust und wenn du es dann auch noch schaffst, wirklich total, völlig den Sabbat zu halten, dann bist du richtig. Jesus sagt zu den Pharisäern, sag mal, wer soll diese Lasten eigentlich tragen können, die ihr ihm auflegt? Und wer soll zusätzlich zu der Last, die er schon hat, nämlich seiner Sünde, und zu der anderen Last, die er schon hat, nämlich in dieser Welt ohne tragende Hoffnung zu sein, dann auch noch mit einer dritten Last durch sein Leben gehen, die ihr ihm nach menschlichem Ermessen und nach menschlichen Gesetzmäßigkeiten auferlegt? Auch an dieser Stelle ist, glaube ich, Gemeinde Jesu nicht raus. Wir haben das da und dort immer schon mal gerne, dass wir andere unter Gesetzlichkeiten zwingen, die uns irgendwie gut erscheinen, die wir aber eigentlich nicht am Geber des Gesetzes geprüft haben. Hätten wir das getan, wären wir ganz grundsätzlich darauf gewiesen, was die Reformatoren als den Kern des Wortes Gottes ausgemacht und uns ins Stammbuch geschrieben haben. Das Wort Gottes führt zu Christus hin. Das Wort Gottes kommt von Christus her. Was immer wir zu sagen haben, soll das im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes sein. Dann muss es zu Christus hinführen und dann muss es von Christus herkommen. Hier bin ich wieder bei meinem Punkt vom Anfang. Gerade die Zeit, in der wir leben, da nützen uns persönliche Richtigkeiten nichts und den Menschen, die nach Hoffnung suchen, nützen unsere Richtigkeiten noch weniger. Das Einzige, was hilft, worin wir fest werden können, was uns ein Fundament, einen Lebensweg und einen klaren Blick schafft, ist auf Christus hin zu denken und zu leben und von Christus her zu denken und zu leben und in diesem Sinne auch das Wort Gottes zu lesen. Ich kann nur in Christus fest werden. Ich kann auch nur in Christus die Kraft finden, die ich für mein Leben brauche und die Freude, mit der ich Kraft finde, in meinem Leben auch Dinge zu tragen. Auch Geschwisterschaft sollte so aussehen, dass wir in ihr zu Christus hinführen und in ihr von Christus herkommen. Damit Seelsorge geschieht, damit Seelen wirklich auf Christus ausgerichtet werden, in ihm froh und in ihm fest werden. Und so sollte auch Gottes Wort gelesen werden, gerade in dem, was es heilsgeschichtlich entwickelt. Denn, da beißt die Maus keinen Faden ab, die Tora ist das Gründungsdokument des Alten Bundes, der ja zu Jesus Christus hinführt, der ja nicht in irgendeiner Weise daneben besteht. Und es ist ja auch nicht so, dass der neue Bund im luftleeren Raum aufsetzt. Er setzt ja genau auf dem auf, was Gott heilsgeschichtlich getan und verkündigt hat. Da steht nun mal eben ganz zentral auch die Tora drin. Und Jesus selber lehrt uns, sie außerordentlich hoch zu schätzen. Der Martin hat das gerade vorgelesen. Jesus sagt, es wird nicht ein einziges Jota hinfallen. Jesus sagt, kein Mensch hat das Recht, vom Gesetz irgendetwas wegzustreichen, von der Tora. Jesus sagt, ich selber bin der Allerletzte, der auf diese Idee käme. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen wäre, aufzuheben, ganz im Gegenteil. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Nun stehen wir natürlich vor der Frage, wie ist dieses Erfüllen zu verstehen? Was ist das? Und was bedeutet das für uns? Wie hat dieses Erfüllen seinen Ort im Evangelium? Indem wir uns nochmal neu den drei Gebräuchen des Gesetzes zuwenden, die die Reformatoren vorgestellt haben, auch in aller Wirrnis ihrer Zeit. Die römisch-katholische Kirche, zumal wie Luther sie vorgefunden hatte, die war ja Gesetz par excellence. Und dann gab es das eben aus der reformierten Tradition aus der Schweiz, dass diese Querschüsse kamen, die sagten, jetzt müssen wir aber das Gesetz wieder aufrichten. Woraufhin man dann unter den Reformatoren eine Haltung finden musste, die das Gesetz hochachtet als Gottes Wort, es völlig ernst nimmt, aber eben auch mitnimmt in seine Erfüllung, wie Christus sie meint. Ich könnte euch jetzt mit lateinischen Begriffen ein bisschen nerven, die ich selber aber nicht verstanden habe. Bleiben wir mal bei den deutschen Schlagworten, die man sich auch merken kann, die auch ursprünglich mal dafür gedacht waren, dass man sie sich merken soll. Da begegnen uns drei Gebräuche. Der erste Gebrauch, der ist eigentlich praktisch allgemein Konsens, den bestreitet niemand, glaube ich. Spiegel. Das Gesetz oder die Tora als Spiegel. Guck in das Gesetz. Und die hässliche Fratze, die dir da entgegenkommt, das bist du. So könnte man es kurz und knapp formulieren. Allein die Tatsache, dass Gott es für nötig befindet, mir seinen Willen schriftlich darzulegen, macht deutlich, dass in meinem Herzen Kenntnis des Willens Gottes oder die Absicht, den Willen Gottes zu befolgen, überhaupt nicht vorgesehen ist. Ich gucke in das Gesetz und sehe, wie ich bin, und sehe, wie Gott ist und sehe, was für Welten dazwischen liegen. Würde ich als normaler Mensch auch nur ansatzweise etwas vom Herzen Gottes verstehen oder in mir tragen, dann hätte ich es nicht nötig, dass Gott mir seinen Spiegel vorhält. Wenn er mir sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann lerne ich daraus, Ehebruch ist in meinem Herzen tatsächlich eine Option. Wenn er mir sagt, du sollst nicht morden, dann lerne ich daraus, Mord ist in meinem Herzen tatsächlich eine Option. Überall da, wo die Sünde einen Menschen unter sich zwingt, ist das so. Deswegen soll der Sünder in die Tora hineingucken, darin sehen, wie er sein müsste, würde er dem Herzen Gottes entsprechen. Und daran, dass er das da liest, erkennen, so bin ich ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Und sich die Frage stellen, warum hält Gott das eigentlich für nötig, dass er mir seinen guten Willen sagt? Und sich die Antwort belehren lassen, Gott hält das für nötig, weil ich als Mensch zu seinem guten Willen nicht das geringste Verhältnis habe. Ganz im Gegenteil, ich bin in Sünden tot. Ich folge nicht dem Gesetz meines Gottes, ich folge dem Gesetz der Sünde. Das erkenne ich im Spiegel und gleichzeitig lande ich bei der Frage des Paulus, ich elender Mensch, wer will mich erretten? Auch wenn ich das Gesetz gebrauche als Spiegel, reißt es mir nur mein Sündersein auf und bringt mir eben keine Erlösung. Denn vor der Frage, wer will mich erretten, bleibe ich stehen, ohne Antwort. Es folgt ein zweiter Gebrauch des Gesetzes, der hat das Stichwort Riegel. Wir waren also gerade bei Spiegel, jetzt bei Riegel. Dieser Gebrauch setzt ein nicht geringes Maß an Ehrlichkeit voraus. Ich muss nämlich vor dem Spiegel, in den ich gerade geguckt habe, mich mal ehrlich machen. Und muss Gott sagen, wenn das dein Urteil über mich ist und wenn du gerecht urteilst, weil du heilig bist und ich in Sünden tot bin, und wenn ich dann dieses dein Urteil annehmen muss als Wahrheit über mich und über mein Leben, wie kann es dann zugehen, dass ich mein Sündersein nicht ständig an anderen austobe, dass das Sündersein in dieser Welt nicht ständig Opfer fordert? Hier, das meint das Stichwort Riegel, schiebt Gott dem Sündersein einen Riegel vor, indem er das zum Beispiel nochmal aufnimmt, dass in meinem Herzen Mord eine Option ist und dazu sagt, du sollst nicht morden. In meinen Überlegungen kann ich das dann also berücksichtigen, wenn ich zornig auf jemanden werde, dann sehe ich schon wieder, was in meinem Herzen vorgesehen ist, nämlich Zorn über andere Menschen. Und dann darf ich mich von Gott belehren lassen, dass er sagt, deinem sündigen Herzen schiebe ich einen Riegel vor, du sollst nicht morden. Du sollst dir nicht aneignen, was anderen gehört. Haus, Hausstand, Frau, noch sonst was, was einem anderen gehört, geht dich nichts an. Habgier in jeder Hinsicht ist in meinem Herzen definitiv eine Option. Das habe ich im Spiegel gesehen. Wer schützt jetzt meinen Nachbarn vor mir? Da schiebt Gott mir, meinem Sündersein, zugunsten meines Nachbarn einen Riegel vor. Das gehörte übrigens auch mit zu seinem Plan mit Königsherrschaft in Israel. Da das ein König nach seinem Herzen sein sollte, war dieser Königsherrschaft ein solcher Riegel vorgeschoben, was sie auch gravierend unterscheiden sollte und musste von menschenverachtender Willkürherrschaft, wie sie im Umfeld üblich war. Dann gibt es aber noch einen dritten Gebrauch und auch da muss ich mich im Spiegel wieder furchtbar ehrlich machen. Und vielleicht ist das sogar das Schwerste, das für mich Unangenehmste. Vielleicht werde ich da am allermeisten in dem Bild, das ich von mir selber habe, in der Hochachtung, die ich vor mir selber habe, in Frage gestellt. Der dritte Gebrauch ist der der Regel. Spiegel, Riegel und Regel. Wenn Gottes Urteil über mich stimmt, wenn ich das im Spiegel seines Wortes gesehen habe, wenn ich da mein Herz gesehen habe und gesehen habe, wie ich wirklich bin, dann stehe ich als in Sünden toter Sünder vor der Frage, wie kann ich denn dann überhaupt leben? Regel. Gott sagt als Siegel auf seine Tora, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Wir machen nicht selten den Fehler, hier statt Leben ewiges Leben zu hören. Das ist aber nicht gemeint. Es ist gemeint, dass ich durch das Befolgen der Tora als in Sünden toter Sünder eine Chance habe, mein Leben zu gestalten. Nicht nur das, sondern auch von Gott eine Gnadenchance eingeräumt bekomme, ein Leben unter seinem Segen führen zu dürfen. Indem ich mich ihm und seinem Wort zuwende, indem ich danach frage, heiliger Gott, wie kann ich leben, wenn ich ein in Sünden toter Sünder bin? Und indem ich mir dann von Gott sagen lasse, ich habe dir heute vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch, das habe ich getan, damit du das Leben und den Segen wählst und damit du den Tod und den Fluch vermeidest. Oder Gott sagt, das ist der Weg, den gehe, weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass es dir wohl gehe. Hier geht es viel um Gehen, hier geht es um Weichen. Hier werden wir mit dem dritten Gebrauch wieder auf einen Weg angesetzt. Aber bei allen drei Gebräuchen bleibt am Schluss die Frage stehen, ich elender Mensch, wer will mich erretten? Wenn ich im Spiegel sehe, wie Gottes Herz ist und ich bin, finde ich darin kein Evangelium, keine Erlösung. Wenn ich im Spiegel sehe, wie Gott mir einen Riegel vorschiebt, damit es nicht wirklich zum Äußersten kommt und es nicht ganz furchtbar schlimm wird mit meinem Sündersein, dann bin ich da ja nicht raus aus der Nummer. Dann habe ich durch den Riegel ja noch keine Erlösung. Wenn ich im Spiegel sehe, dass ich eine Regel brauche, um mein Leben führen zu können, dass es vor Gott nicht ein Gerichtsleben, ein Verderbensleben ist und vor mir selber auch nicht, dann befinde ich mich auf einem Weg, aber noch nicht bei einem Ziel, bei einer Erlösung, zu der mich dieser Weg bringen soll. Nach diesen drei Gebräuchen des Gesetzes, Spiegel, Riegel und Regel, kommen in der Tora ja immer noch die Opfervorschriften. Seitens der Pharisäer hätte man jetzt eigentlich sagen müssen, ja, wenn wir jetzt das Gesetz halten, dann ist doch alles gut, dann sind wir doch perfekt, dann können wir uns das Opfern doch sparen. Gott sagt, nee, das Opfern, das könnt ihr euch nicht sparen. Einerseits, da gibt es für jeden Anlass ein eigenes Opfer mit genauen Ausführungsbestimmungen, die denjenigen, der das Opfer bringt, ja auch viel lehren sollten. Ganz grundsätzlich zum Beispiel schon mal lehren sollten, das Opfer, das vor Gott gebracht werden muss, das muss ohne jeden Makel sein. Und dann bringt man diese Opfer zu all den verschiedenen Gelegenheiten. Und dann feiert man einmal im Jahr doch noch Yom Kippur, weil Gott sagt, ja, aber das sind ja noch deine ganzen unbewussten Sünden. Also für die Sünden, die du bewusst begangen hast, hast du jetzt geopfert. Was ist denn mit den Sünden, die du unbewusst begehst, einfach deswegen, weil du ein Sünder bist? Jedes Jahr einmal dieses Fest des großen Versöhnungstages, wo der hohe Priester einmal dem Sündenbock die Schuld des Volkes auflegt und ihn in die Wüste schickt. Und wo der hohe Priester dann zum zweiten ein Opferlamm schlachtet und damit ins Allerheiligste geht, um Sühnung vor dem Thron Gottes zu schaffen. Jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr. Und jeden Sonntag bringt der katholische Priester unblutig das Opfer Jesu Christi erneut dar, und nur der, der an diesem sonntäglichen Opfer teilnimmt, darf sich Chancen auf sein Heil ausrechnen. Wo führt dieses Gesetz hin, wenn nicht in die Ausweglosigkeit? Auch da bleibt am Schluss aller Opfer: Ich, elender Mensch, wer will mich erretten? Da hinein kommt Gottes großartiges Evangelium. Es kommt als Botschaft, die Lebenskraft hat. 1. Korinther 1. Es kommt aber auch als Heilstat, damit es wirklich eine Tatsache ist, auf der unser Heil gründet. Da wird eben nicht nur ein in irgendeiner Weise allgemein gnädiger Gott uns in der Predigt vorgestellt. Gott kommt selber im Sohn und er macht sich selbst zu dem Opfer, das wirklich gilt und das wirklich alles das tut und vollkommen ausrichtet, was die Opfer nicht konnten, was das Einhalten des Gesetzes nicht konnte. Ein Opfer, das mich in Sünden, Toten, Sünder ergreift, indem es in meinen Tod geht und diesen Tod trägt, indem es aber nicht im Tod bleibt. Johannes 10, Jesus spricht: Ich habe Macht, mein Leben zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Das hat er getan. Der Tod darf nicht mehr das letzte Wort haben, Klammer auf, deswegen ist die Auferstehung unaufgebbar. Wenn heute Theologen kommen, die sagen, naja, das Konstrukt könnte man auch weglassen, kann man nicht. Die Auferstehung Jesu Christi ist das Verschlingen des Todes in seinen Sieg. Und es sei denn, ich lasse meinen Tod mit in seinen Sieg verschlingen, sonst bleibe ich, was ich bin, ein in Sünden toter Sünder. Dann nützt mir mein Humanismus überhaupt nichts. Da kann ich Goethe auswendig kennen: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Da kann ich mich auch eifrig strebend stets bemühen, ich werde doch nicht erlöst. Auch wenn ich neben dieses Opfer, neben meinen Heiland Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, irgendetwas daneben zu stellen versuche, was für mich so ein Plan B wird oder ein Hintertürchen, wo ich denke, naja, falls es doch nicht so ganz schickt, hast du Hittert noch, kannst du noch selber was dazu tun. Damit schmälere ich das Evangelium, ich schmälere meinen Heiland, ich schmälere sein Werk, seine Ehre. Und letztlich leugne ich damit, dass er alleine alles tun muss und dass er alleine alles getan hat, damit er alles in allem sei. Dem darf ich mich anvertrauen, Das darf ich als Ziel sehen, als Ziel des Weges, auf dem ich gehe, als Ziel alles dessen, was ich befolgen soll, befolgen kann. Ich darf meinen Heiland Jesus Christus kennen als das Ziel der Wegweisung, die Gott mir gibt. Ich darf mich bei diesem Ziel bergen, als dem Heiland, der vollkommen ausreicht für alles. Aus dessen Gnadenfülle ich nehme Gnade um Gnade um Gnade. Aus dessen Hand ich nicht mehr falle durch die Umstände, in denen ich unterwegs sein muss. In dessen Hand ich mich bergen kann, bei dem ich wissen kann, meine Umstände, die liegen auch in seiner Hand und die liegen genau neben aller Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen bin ich am besten beraten, wenn ich mich und mein Leben auch da hinlege, in diese Hand, in der alle Gewalt im Himmel und auf Erden liegen. Dafür muss ich allerdings bereit sein, alles eigene aufzugeben. Gesetze, die ich mir selber mache, Gesetze auch, die ich mir einreden lasse, und ich meine jetzt nicht die Straßenverkehrsordnung. Es gibt in dieser Welt natürlich Sinnvolles, das befolgt werden muss. Aber Gesetze, die sich zwischen mich und meinen Gott drängen wollen, Gesetze, die mir den Blick auf meinen Heiland verstellen wollen und Gesetze, die mir einreden wollen, ich wäre selber an meinem Heil noch beteiligt und müsste mitmachen, damit es vollkommen wird, wie das bei den Galatern dann passiert war. Diese Gesetze müssen enden vor dem Sieg Jesu Christi, meines gekreuzigten und auferstandenen Heilands. Bei ihm darf ich das Ziel aller Weisungen Gottes finden. Bei ihm darf ich alle Antworten auf die Frage finden, ich elender Mensch, wer will mich erlösen? Wenn ich dann noch in den Spiegel sehe, dann wird mir der Spiegel zum Anlass, wegzusehen auf Christus, den Anfänger und Vollender. Dann sehe ich mich zwar immer noch als Sünder, aber nicht mehr als in Sünden toten Sünder, sondern als ein vom Fürsten des Lebens begnadigter und angenommener Sünder. Dann heißt für mich Gerechtigkeit nicht mehr, ich muss mich verhalten wie ein Hamster im Laufrad. Dann heißt Gerechtigkeit, ich darf es als Geschenk seiner Gnade annehmen, dass er mich vor den Vater hinstellt, als dürfte ich da stehen. Und dann sagt der Vater mir, du darfst da stehen, weil mein Sohn für dich alles getan hat. Kann mir das zum Freudenspiegel werden? Dann darf ich zugeben, Herr, wenn du mein Herz nicht regierst, wer könnte mich dann ertragen? Dann darf ich das Gesetz zum Anlass nehmen, zu sagen, lieber Heiland, deiner Königsherrschaft und dem Regiment deines Heiligen Geistes unterstelle ich mein Herz, unterstelle ich mein Leben. Herrsche du, gestalte du. Mach an mir wahr, was du bei Hesekiel gesagt hast. Ich will euer steinernes Herz aus eurem Leib reißen und will euch ein fleischernes Herz geben und will meine Tora, mein Gesetz in euer Herz hineinschreiben. Lieber Heiland, diese Gnade und Güte wende bitte an mich. Und dann darf ich als Drittes mich diesem Herrn anvertrauen, wenn ich im Gesetz die Regel finde, die mich aber doch darauf hinweist, dass ich als Sünder immer unvollkommen bleiben muss und nie einen wirklichen Lebensweg habe, dann darf ich das zum Anlass nehmen, mich an meinen Heiland zu wenden und zu sagen, danke, lieber, guter Hirte, dass ich dein Schaf sein darf. Du hast mich dazu gemacht, nicht ich selbst. Danke, lieber, guter Hirte, dass dein Weg für mich der beste ist und dass ich auf ihm gehen kann, hinter dir her. Dass dein Stecken und Stab mich trösten, dass ich deine Hirtenstimme höre, auch wenn es um mich herum dunkel ist. Und dass du mich nicht Wölfen und Bären preisgibst, sondern teuer für mich bezahlt hast und mich hütest auf dem Lebensweg, den du selber führst. Nur durch Christus kann mir die Tora das Leben weisen und die Freude am Evangelium weisen, mich im Evangelium wieder festmachen. Müsste man vielleicht auch nochmal wieder drüber nachdenken, die beiden Richtungen der Verkündigung, die Luther aufgestellt hat, Gesetz und Evangelium. Das Gesetz soll mir zeigen, wie nötig ich Christus brauche. Das Evangelium soll mir zeigen, wie ungeheuer gnädig mich Gott mit seinem Christus beschenkt hat. Dass ich neu lerne, ihn ernster zu nehmen, sein Kreuz ernster zu nehmen, aber auch das mit Freuden an und ernst zu nehmen, was er für mich getan hat, was er in mir tut und wer er für mich ist. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, nun befehlen wir uns dir an mit der Bitte, dass du genau das tust. Mach uns fest in dir, auf dem Weg mit dir. Unterstell uns deiner Herrschaft. Herr, lass nicht ab vom Werk deines Heiligen Geistes in uns, dass du uns heiligst, dass du uns mehr und mehr in dein Bild prägst, dass wir aneinander mehr und mehr nach deinem Bild leben und andere das sehen, was sie in Antiochia gesehen haben, weshalb deine Gläubigen damals Christen genannt wurden. Wir befehlen uns dir, deinem guten Hirtenherzen, an und danken dir dafür, dass bei dir nichts verdirbt, dass du keines deiner Schafe jemals lässt. Amen.